Ja, ich sage auch allen Grüß Gott und guten Abend. Ja, in der Tat, es ist so, also der heilige Bonifatius, ich bin vom Berg, nicht wahr? Und dann war ich in Fritzlar und nach einem kurzen Intermezzo von ein paar Jahren in Freiburg, 34 Jahre Domkapitular in Fulda. Also das ist ganz klar, dass einem da der heilige Bonifatius irgendwie sozusagen zum ständigen Wegbegleiter geworden ist. Und bisher war ich noch nie in Holland, da haben sie ihn umgebracht. Also deswegen warte ich da noch einige Zeit, bis ich vielleicht diese Reise antrete. Also es ist in der Tat so, ich habe ja schon mehrfach bei verschiedenen Gelegenheiten und Anlässen auch hier über Bonifatius gesprochen, auch in Amöneburg. Und ich denke, es soll heute Abend eben, das war die Absprache, das war der Wunsch, aber das macht die Sache für mich auch interessant, nicht einfach darum gehen, das, was eben Standard ist, der Wissenschaft über Bonifatius von Leben und Werk zu sagen und zu berichten, das kennen die meisten und das kann man, wenn man es nicht kennt, überall finden und nachlesen, sondern ich will schon versuchen, ein gewisses Profil herauszuarbeiten und dann eben, das war der Wunsch, einmal die konkrete Frage zum Abschluss zu stellen, wo gibt es denn über das Geschichtliche hinaus also Zugänge zu Bonifatius oder auch nicht? Und wo gibt es solche Zugänge, die vielleicht sogar über die Konfessionen hinweg möglich sind oder gar konfessionsverbindend möglich sind? Üblicherweise, wenn man das Werk und die Person einer historischen Gestalt vorstellt, beginnt man ja mit der Biografie sozusagen und kommt dann später auf die Wirkungs- und Deutungsgeschichte zu sprechen. Das heißt, man sagt dann, was ist eigentlich in späteren Generationen aus dieser Gestalt historisch herausgenommen worden oder gar gemacht worden? Ich will heute Abend genau einen umgekehrten Weg wählen. Genau den umgekehrten Weg wählen und einmal diese Deutungsgeschichte oder diese Geschichte auch des Aufstiegs des heiligen Bonifatius doch zu einer, ja, sowohl Gestalt von europäischem Charakter als auch, das muss man dazu sagen, zu einer zentralen Gestalt der heiligen Verehrung in der katholischen Kirche. Wie ist dieser Weg gelaufen und will das in einem zweiten Punkt dann einmal konfrontieren mit dem Profil, das man nicht mit dem historischen Ablauf, sondern mit dem Profil, das man heute wissenschaftlich verantwortbar über Bonifatius sagen kann und dann eben im dritten Punkt diese Frage stellen, ja, wie ist das mit einem Zugang, der über das rein Historische, das können wir ihm ja überhaupt nicht nehmen, hinaus möglich oder denkbar ist. Beginnen wir also einmal mit der Wirkungsgeschichte, die durch die Art des bonifatianischen Todes noch einmal eine vollständige neue Ausrichtung begonnen hatte. Also der Aufstieg des Bonifatius, und zwar an ganz konkreten Punkten, wie wir sagen müssen, hängt wesentlich mit der Art seines Todes zusammen. Dass jemand mit 80 Jahren längst am Ziel eigentlich seines Wirkens angekommen, damals eine Todesart erlebt, die man auch damals eigentlich nur aus alten Traditionen, Geschichten und Legenden kannte, veränderte die Sicht auf Bonifatius schlagartig. Wäre er eines natürlichen Todes gestorben, stünde er für uns heute in der Reihe einer Vielzahl oder doch einer größeren Zahl bedeutender angelsächsischer Missionare des 7. Jahrhunderts und großer Theologen, wie sie im 7. Jahrhundert oder im Umfeld Karls des Großen etwa zu finden sind. Dass man jetzt plötzlich einen Märtyrer in eigenen Reihen hat, stellen Sie sich vor, dass man zu diesem Zeitpunkt größte Mühen unternahm, nach Rom zu pilgern, das ja als Ort der Grabstätte aller Märtyrer sozusagen galt, um in den Besitz eines Stücks von einem Märtyrer zu kommen, zeigt ja diese Faszination, die man damals hatte. Das Heilige, das repräsentiert war durch den Heiligen, und zwar durch die Präsenz des Heiligen in seinem Grab, in seinen Gebeinen. Und jetzt hatte man einen solchen Märtyrer. Die Zeit der Märtyrer war ja lange vorbei. Nun hatte man einen solchen Märtyrer in den eigenen Reihen. Und es begann sofort ein Wettlauf zwischen jenen Orten, die für Bonifatius zentral waren, Mainz und Fulda. Wäre er eines natürlichen Todes gestorben, hätten die Mainzer vermutlich nicht das Geringste. Er liebte das Bistum Mainz nicht. Das ist eine Aussage, die können Sie bei dem Mainzer Bistumshistoriker Jürgens Meyer nachlesen. Das war eine Verlegenheit, dass er den Mainzer Bischofsstuhl angenommen hatte, weil eine andere Sache also nicht möglich geworden war. Aber jetzt, so formuliert es ein Fulda-Lied, zwar Mainz und Utrecht, auch die hatten natürlich größtes Interesse, denn dort geschah das Martyrium. Zwar Mainz und Utrecht rüsten sich, dich würdig zu begraben, doch nein, du willst nur Fuld, soll dich und deinen Leichnam haben, so schenkst du deinem lieben Fuld ein Zeichen väterlicher Huld. Also wir müssen sagen, der Blick auf Bonifatius ändert sich durch die Art des Todes vollständig. Man hat jetzt einen Märtyrer, das heißt eine Gestalt, die man eigentlich bis dahin nur vom Hörensagen, von der Verehrungsgeschichte, die also im Grunde in die göttliche Sphäre hineingeriet. Und damit setzt sofort ein gewisses Kultgeschehen ein. Und dieses Kultgeschehen ist zunächst einmal eifersüchtig gehütet an wenigen Orten verortet gewesen. Und der entscheidende Ort war Fulda. Schlicht und einfach, weil eben die Präsenz des Leichnams aufgrund der testamentarischen Verfügung. Bonifatius hatte das festgelegt, dass er dort an diesem Ort, komme noch darauf zurück, da gibt es schon so ganz spezielle Beziehungen, beerdigt sein wollte. Und Fulda erringt es, setzt es durch, Sturmius, dass das Begräbnis in Fulda stattfindet. Und nunmehr wird dieser Heilige ja was für lange Zeit die zentrale Gestalt, der himmlische Patron des Stiftes Fulda. Das Kloster hat eifersüchtig dieses Grab gehütet, aber auch gewissermaßen davon profitiert, einen solchen himmlischen Patron zu haben. Sie können sehen, dass dieses Stift, aus dem ja später ein ganzer geistlicher Staat wird, der nicht gering und nicht klein gewesen ist, dass dieses Stift in kürzester Zeit über Schenkungen große Latifundien von der Ostsee bis nach Rom verfügt, die allesamt ja wem überantwortet werden? Dem heiligen Bonifatius. Weil die Stifter der Meinung sind, dass gewissermaßen ihre Stiftung dort in besonderer Obhut ist. In besonderer Obhut ist, denn der Heilige wird schon darauf aufpassen, dass diese Stiftung wohl verwaltet und zum Nutzen, auch zum geistlichen und ewigen Nutzen der Stifter dann ihre Früchte trägt. Wir können sagen, dass der heilige Bonifatius im Grunde bis zum Mittelalter, im Grunde ja wirklich der Stifts- und Klosterpatron gewesen ist. Das Stift hat das Bonifatiusfest üppigst gefeiert, aber ganz konzentriert und ganz eng auf das Kloster und auf die Stiftsangehörigen. Selbst im Fuldaer Land, das ja dann zu einem geistlichen Territorium wächst, gibt es keine Bonifatiuskirche. Das Stift betrachtete diesen Bonifatius wirklich als seinen Besitz, als seinen Patron. Sodass im Grunde bis zur Reformation, da kommen wir im Grunde zu einem ersten Berührungspunkt, Bonifatius, übrigens auch am Mönneburger Land, hat es in dieser Mainzer Gegend, hat es auch keine Bonifatiuskirche gegeben. Im ganzen Bistum Fulda, das neu umschrieben wird, nach 1806, nach der Säkularisation, gibt es eine einzige kleine Bonifatiuskirche. Das ist die Pfarrei Ungedanken gewesen bei Fritzlar. Dann wird Horras später gegründet mit einer großen Aktion in ganz Deutschland. Eine Kirche für den heiligen Bonifatius. Nein, das Stift hatte diesen Bonifatius aufs Eifersüchtigste gehütet, gelegentlich große Ausstellungen der Reliquien gemacht, die also zu sogenannten Heiltumsfahrten führten, aber sonst war er der Patron des Stiftes. Dass Bonifatius sozusagen einen Sprung in eine größere Öffentlichkeit macht, geschieht im Zusammenhang mit der Reformation. Es hängt damit zusammen, dass der Fuldaer Abt in der Reformationszeit, sagen wir mal, er war sicherlich dogmatisch immer katholisch. Es ist vor allen Dingen der Abt Philipp Schenk zu Schweinsberg, der stammte hier aus der Nachbarschaft. Er war dogmatisch katholisch, aber in sehr großzügiger Weise der Neuerung zugetan, weil er der Meinung war, viele Dinge, die er zugestehen könne, seien ohne Gefahr für den Glauben. Er war der Meinung, man könne sich in allem einigen auf den Consensus quinque secularis, auf die Übereinstimmung der Kirchenväter in den ersten 500 Jahren. Deswegen gestattete er zum Beispiel die Priesterehe. Die Pfarrer des Fuldaer Landes waren etwa seit 1540, auch der Fuldaer Stadtpfarrer, alle verheiratet und hatten alle Familien, über eine ganze Generation. Er gestattete die deutsche Sprache bei den Gottesdiensten, bei der Sakramentenspendung. Nur der Kanon der Messe sollte lateinisch sein, um das Mysterium, das Geheimnisvolle zum Ausdruck zu bringen. Und er gestattete die Austeilung der Kommunion unter beiden Gestalten. Er war also in dieser Hinsicht zum Erhalt des Stiftes bereit, weitgehende Zugeständnisse zu machen. Luther hat das kritisiert, weil er sagte, er ist weder katholisch noch protestantisch, gibt so eine Äußerung Luthers. Das ist aber eine Verkennung eigentlich gewesen. Es war dieser von Humanismus bestimmte Reformkatholizismus, der sich da geöffnet hatte. Das ändert sich mit dem Amtsantritt eines neuen Abtes, Balthasar von Dernbach, der dezidiert das Programm der Gegenreformation, der Zurückdrängung dieser Zugeständnisse, wie sie das Konzil von, also der Reformationsgedanken, wie sie das Konzil von Trient formuliert hatte, sich zuwandte. Und zu diesem Zweck berief er die Jesuiten. Und die Jesuiten kamen nach Fulda und die Jesuiten holen quasi das Bewusstsein für den heiligen Bonifatius aus dem benediktinischen Stift heraus. Die erste gedruckte Biografie und Briefsammlung über den heiligen Bonifatius erscheint von einem Jesuiten in Ingolstadt. Warum? Die Jesuiten bekämpfen diese Fuldaer Verhältnisse, die von den Benediktinern und dem Abt eingeleitet worden aufs Entschiedenste. Sie drängen das zurück. Sie veranstalten Visitationen und so weiter und so fort. Und in dieser Auseinandersetzung sagen sie nun, ihr Benediktiner, du Stift Fulda, hast das Recht verloren auf den heiligen Bonifatius. Denn was hat er getan? Er hat die Ketzerei bekämpft und er hat Schulen gegründet, Klosterschulen. Was tun wir Jesuiten? Wir bekämpfen die Ketzerei und gründen Schulen, Jesuitengymnasien und so weiter. In Fulda wird sofort ein Jesuitengymnasium. Das heißt im Kontext, die Jesuiten holen eigentlich jetzt den heiligen Bonifatius sozusagen, nicht körperlich, er bleibt in der Stiftskirche beerdigt, aber das Bewusstsein und den Anspruch auf den heiligen Bonifatius aus diesem Kloster heraus. Nun, die Gegenreformation, die katholische Erneuerung, hat sich nach dem Dreißigjährigen Krieg dann in Fulda endgültig durchgesetzt. Es beginnt die barocke Blüte und nunmehr sind die Benediktiner selbst und die Fürstäbte im Grunde Träger der Reform. Die sind jetzt mittlerweile einige Generationen später selbst Jesuitenschüler und stehen im Grunde an der Spitze dieser katholischen Erneuerung von Trient. Und Bonifatius wird jetzt in diesen Kreisen immer stärker propagiert, nicht einfach nur als Patron des Klosters, sondern man betreibt ja eine Staatenbildung. Fulda wird ein absolutistischer geistlicher Staat, der von Bad Hersfeld bis Hammelburg reicht. Und im Zuge der Bemühungen, ein Bistum zu werden, man war ja bisher nur ein Kloster, man betreibt nun die Propagierung des heiligen Bonifatius als Landes- und Bistumspatron. Der Höhepunkt ist 1755. Das gilt als das Jahr der 1000-Jahr-Feier des Todes des heiligen Bonifatius. Man hat bis 1905 immer angenommen, das Todesjahr des heiligen Bonifatius sei 755. Später hat man sich auf 754 geeinigt. 1954 ist erstmals ein großes Jubiläum auf dieses Datum hin gefeiert worden. Man betreibt also jetzt den heiligen Bonifatius als Bistums- und Landespatron und es fangen jetzt geordnet diese großen Wallfahrten an, die der Fürstabt Amann von Buseck also organisiert, wo das ganze Stift davon gibt es heute im Grunde durch das Bonifatiusfest noch Reste, wo das ganze Stift nach einer festen Ordnung an bestimmten Tagen im Juni zum Grab des heiligen Bonifatius wallfahrtete, dem man mittlerweile ein großes barockes Mausoleum gebaut hatte. Das ist ja eigentlich der Fulda-Dom. Und etwas Ähnliches vollzieht sich übrigens auch in Amöneburg. Denn in Amöneburg findet nicht durch die Jesuiten, sondern durch eine andere Gruppe, die sogenannten Bartholomäer, diese kirchliche Erneuerung im Sinne des Konzils von Trient statt. Und auch die greifen das Thema des heiligen Bonifatius auf. Diese Bartholomäer, wir befinden uns hier ja nicht im fuldischen Einflussgebiet, sondern im Mainzer Einflussgebiet, gewinnen im Mainzer Gebiet einen ungeheuren Einfluss, weil ihnen von den Mainzer Erzbischöfen die Priesterausbildung übertragen wurde. Also hier das Stift Amöneburg, das nach dem Dreißigjährigen Krieg aufgebaut wurde, das sogenannte Kommunistenstift, die nannten sich Kommunisten, diese Bartholomäer, dieses Kommunistenstift, die haben, das war die erste Niederlassung der Bartholomäer, die anderen in Mainz und so weiter folgten dann, die gesamte Priesterausbildung des Erzstiftes Mainz verantwortet und geleitet. Und sie stellen nun die Priesterausbildung unter den Leitgedanken des heiligen Bonifatius. Sie gründen in Mainz das sogenannte Bonifatius-Seminar, aus dem Hunderte von Priestern hervorgegangen sind, im Grunde der Mainzer Klerus bis 1806. Das ist also eine deutliche Erweiterung. Wir sind aber doch immer noch in einem relativ engen kirchlichen Raum, in dem Bonifatius also sozusagen zu einer Größe aufsteigt. Der nächste große Schritt hängt mit dem Prozess des Untergangs der geistlichen Staaten, der sogenannten Säkularisation und dann der neuen Bewegung des 19. Jahrhunderts zusammen, die von Romantik und Nationalismus bestimmt gewesen ist. Nach der Säkularisation, man muss sich ja vorstellen, es war ja kein Stein auf dem anderen geblieben, gerade in den geistlichen Staaten. Die Stifte und die Kirchen und die Klöster und so weiter wurden zum großen Teil auf Abbruch verkauft. Das Mainzer Schloss hier in Amöneburg war intakt. Das war intakt. Es wurde abgebrochen und die Steine wurden auf Abbruch verkauft. Der Schlossbauer hat sie gekauft. Deswegen Schlossbauer, nicht? Weil er die Steine des Schlosses gebaut hat. Also billiger, als man sonst Baumaterial kaufen konnte, weil es ja erst abgebrochen werden musste. Und so ist es mit unendlich vielen, Kirchen, Gebäude gegangen. Und was ist uns geblieben, sagt man jetzt? Die kirchlichen Kreise waren davon erschüttert. Es kam alles unter den Hammer, was stiftisch war und klösterlich war. Das war nicht nur dann diese materielle Verarmung, sondern auch die kulturelle Verarmung. Und jetzt gibt es Kreise, die sagen, was ist uns geblieben? Nur die Geschichte. Nur die Geschichte. Das heißt, es beginnt eine große Rückwendung und diese Rückwendung ist durchaus eben auch einerseits romantisch-historisch, aber sie ist durchaus auch national. Sie hat ja viele Kreise erfasst. Es entsteht diese Mittelalter-Idee und jetzt kommt eigentlich eine Verbindung durchaus auch zu protestantischen Kreisen. In dieser ersten Phase des 19. Jahrhunderts fällt es plötzlich auf, dass Bonifatius zum Gegenstand des Interesses auch protestantischer Kreise wird. Er ist jetzt eine Gestalt, die... Der Name ist schon mal im Mittelalter erwähnt worden, hat aber bis dahin keine große Rolle gespielt. Ein Apostel der Deutschen. Die Deutschen, die ja bisher die vorher aus 300 verschiedenen Staaten bestanden hatten und zu einer nationalen Einheit schrieben, da war der Klang Apostel der Deutschen etwas, was durchaus also nicht nur konfessionell oder religiös war, sondern was durchaus mittelalterlich romantisch, aber zugleich auch national für diese neue Bewegung stand. Es gibt nichts Treffenderes für diese Bewegung als das Fulda-Bonifatius-Denkmal, das viele von Ihnen kennen, alle kennen es eigentlich, wo der Bonifatius mit so einem, ja, was für einen Kopf hat er? Das ist der Kopf eines antiken Zeus. Ein antiker Zeus, den hat er da mit einem Mantel, mit dem Kreuz, dem aufgeschlagenen Buch. Dieses Denkmal wird geschaffen gleich nach der Säkularisation in Auftrag gegeben von einer Bürgergesellschaft mit großer Beteiligung protestantischer Kreise, die jetzt dieser nationalen Idee anhängen. Und wissen Sie, wer es schafft? Werner Henschel, ebenfalls ein protestantischer Christ. Er ist in Rom beerdigt auf dem protestantischen Friedhof neben dem Sohn Goethes, da bei der Pyramide in Rom. Der Begründer der Henschelwerke. Und da steht der Bonifatius mit der Bibel und darunter steht der Spruch, Verbum Dei manet in aeternum. Also, jener Satz, der das protestantische Programm von 1530 war, als die Protestanten auf dem Reichstag in Augsburg sagten, wir gehen nicht mehr mit bei der Fronleichnamsprozession, trugen sie auf ihrem Mantel diesen Satz, Verbum Dei manet in aeternum, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Dort wird also jetzt dieser Bonifatius im Grunde ja zu einer deutschen Gestalt mit dem protestantischen Programm. Interessant ist, dass dieser Vorgang nicht lange angedauert hat. Das Denkmal, es hat einen Riesen, erst muss das Geld gesammelt werden. Als es fertig war, fingen die Dinge schon an, kritisch gesehen zu werden. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich ein Bonifatius? Da kommen jetzt schon diese konfessionellen Überlegungen und so weiter und so fort. Dann wollte man es gar nicht aufstellen. Es hat dann jahrelang ist es herumgeschoben worden. Jahrelang ist es herumgeschoben worden, bis man dann endlich einen Platz gefunden hat. Und es wird dann 1842 aufgestellt. Und da ist schon nichts mehr von der großen Gemeinschaft da. Da ist schon nichts mehr von der großen Gemeinschaft da. Da erscheint in der führenden deutschen Zeitung, der Katholik, ein Artikel über dieses Denkmal. Das steht da, das ist ja ganz furchtbar, ganz furchtbar. Wer dieses Denkmal geschaffen hat, hat den klassischen Kunstboden Italiens nie betreten und nicht gewusst, dass Bonifatius ein Bischof der katholischen Kirche war. Da ist schon der Spaltpilz drin. Der Fuldaer Bischof Pfaff ist noch ein Mann der Versöhnung, der hält die Eröffnungsrede. Und er macht es ganz geschickt, er würdigt dieses Denkmal und sagt dann, ja, ich will aber bei dieser Gelegenheit doch einmal betonen, was Bonifatius und hält dann, er war sehr gelehrt, überaus gelehrt, man stelle sich vor, ich weiß nicht, wenn das heute ein Bischof machen würde, er schrieb jedes Jahr einen Hirtenbrief nur an die Pfarrer in lateinischen Hexametern. Jedes Jahr einen Hirtenbrief an die Pfarrer in lateinischen Hexametern. Also das war ein überaus gebildeter Mann, der sehr versöhnlich war. Aber er merkt also schon an, das ist jetzt eigentlich nicht mehr das. Und gleichzeitig beginnt nun in der katholischen Welt, ja was? Es beginnt diese Formierung eines neuen katholischen, aber ebenfalls deutsch-nationalen Denkens. Also die katholischen Kreise und Gebiete und Territorien, die alles verloren hatten, weil die geistlichen Staaten verloren gegangen waren, die also ihre politische Heimat verloren hatten, versuchten nun einerseits ihr katholisches Bewusstsein zu behaupten, bis hin zur Auseinandersetzung. Denn unter dem Nachfolger Pfaff kommt es ja dann schon zu den heftigen Auseinandersetzungen, die kulminieren in dem sogenannten Kulturkampf. Der Nachfolger Pfaffs war übrigens der Bischof Kött, der vorher Dechaner Möhneburg gewesen ist. Es formuliert sich also dieses katholische Bewusstsein, das aber gleichzeitig an der nationalen Entwicklung, an dem Gedanken eines deutschen Reiches genauso interessiert und beteiligt gewesen ist. Und hier bot sich nun eine Gestalt zur Identifikation in ganz Deutschland an, die was erfüllte? Die auf der einen Seite erfüllte eine ausgesprochene Beziehung nach Rom. Bonifatius war dreimal nach Rom gepilgert. Bonifatius hatte ganz sein Kirchenbild auf den Papst und auf Rom hin fixiert und die gleichzeitig, das hat man gern übernommen, Apostel der Deutschen sich nannte. Und diese Herausarbeitung für die gesamte katholische Welt in Deutschland steht im Zusammenhang mit dem Bonifatius-Jubiläum 1855. Man hat also im großen Stil, das war also 1100 Jahre Tod des heiligen Bonifatius, man hat im großen Stil aus politischen Gründen teilweise aus dem Habsburger Reich herausgesteuert. Der Moderator, der die Einladungen verschickte, war der Kardinal Schwarzenberg von Prag. Man hat also in ganz Deutschland eine gewaltige Bonifatius-Renaissance hervorgebracht. Den heiligen Bonifatius sozusagen in allen katholischen Gebieten bekannt gemacht. Natürlich haben sich auch katholische Territorien, vor allen Dingen Bayern, jetzt des heiligen Bonifatius angenommen. Es wird eine Abtei St. Bonifaz in München gegründet. Es entstehen überall Bonifatius-Kirchen in ganz Deutschland. Er erfüllte das, was man sein wollte. Gut katholisch, mit dem Papst verbunden und gleichzeitig gut deutsch. Das führte durchaus zu Konflikten. Die Kritik an dieser Entwicklung ist in der Literatur sehr, sehr deutlich. Bonifatius wird jetzt auf der Gegenseite etwa bezeichnet als jener, der die freie deutsche Kirche in die Gefangenschaft, in die Knechtschaft des gekrönten Priesters, also des Papstes, geführt hat. Gegenüber der protestantischen Freiheit Bonifatius sozusagen als der römische Knecht, der also die deutsche Kirche in diesen Verband hineingeführt hat. Der Gipfel der Entwicklung war im Grunde folgender: Die Durchmischung durch die Industrialisierung und so weiter geschieht ja eine Durchmischung der Konfessionen langsam. Diese vollständige Trennung von den städtischen Gebieten, es entstehen überall Diaspora-Gebiete, katholische, aber auch protestantische Diaspora-Gebiete. Und im protestantischen Bereich wird nun ein Verein gegründet für die Sorge der Diaspora-Gebiete, der Gustav-Adolf-Verein. Der Gustav-Adolf-Verein. Nun ja, Gustav Adolf war natürlich also ein militanter Vorkämpfer des Protestantismus im 30-jährigen auf der katholischen Seite. Er ist am gleichen Tag gefallen wie der Fuldaer Abt. Der Fuldaer Abt ist in der gleichen Schlacht, in der Schlacht von Lützeln gefallen, hatte sich zwischen den Fronten verirrt, hatte sich zwischen den Fronten, gar nicht im Kampf, hatte sich zwischen den Fronten und hat da vom Gaul Reden gehalten und merkte nicht, dass er in der falschen Truppe war und hat einer auf ihn geschossen. Gell? Also, aber da sehen Sie, also der Gustav-Adolf-Verein. Und jetzt gab es militante katholische Kreise, die sagte, wenn die den Gustav-Adolf-Verein, dann gründen wir einen Tilly-Bund. Tilly war der militärische Führer der Liga auf der katholischen Seite im 30-Jährigen. Und da kommen nun doch weise Leute und sagen, gründen wir lieber ein Bonifatiuswerk und einen Bonifatiusverein. Aber sie merken, dass jetzt Bonifatius in dieser Zeit eigentlich eine Gestalt sozusagen der Konfessionalität ist. Der Konfessionalität. Er steht jetzt, und das ist doch in der Literatur auch also bis heute zu finden. Es gibt ein Buch, das ist vor wenigen Jahren, das ich eigentlich sehr schätze, Heil von den Inseln. Ich glaube, Trautwein, ein Propst Trautwein von Frankfurt hat es verfasst. Da ist das durchaus noch dieses Schema, also die Iroschotten und so weiter, die eine freie deutsche Kirche geführt haben, und dann Bonifatius, der die Kirche halt in diesen römischen Kontext hineingefunden. Also das ist eine durchaus gängige Linie, erkennbare Linie. Und man muss schon sagen, Bonifatius wird jetzt tatsächlich doch der Inbegriff dieses katholisch profilierten Denkens. Ich hätte das vielleicht mitbringen sollen. Und der Bischof Kött, wie gesagt, der vorher dächernd in der Möhneburg war, erscheint ein großer Druck von diesem Format. Ich besitze ihn selbst. Mein Vorgänger, Professor Pralle, hat mir den vererbt. Da ist die Bonifatius-Gruft in der Mitte, der heilige Petrus und der heilige Bonifatius, Papst Pius IX, darüber ein Kreuz in hoc signo vincis, in diesem Zeichen wirst du siegen, und in den vier Ecken Mallingrod, Windhorst, also die Vertreter des politischen Katholizismus der Zentrumspartei. Das Inbegriff also dieses katholischen politischen Programms, das erstarkt und dann in die Herausforderung des Kulturkampfs annehmen kann und ja letzten Endes die Herausforderung des Kulturkampfs auch bestanden hat. Wenn Sie die Texte lesen, die 1905 wieder bei einem großen Bonifatius zelebriert, vielleicht das größte, das je gefeiert worden ist, 1905, also bis dahin jedenfalls gefeiert, wo der ganze deutsche und österreichische Episkopat da war, wo also die Äbte des Benediktinerordens in größtem Umfang da gewesen sind und so weiter. Wenn Sie das sehen, dann werden Sie diese Bonifatius-Deutung dort dezidiert, werden Sie die dort dezidiert finden. Übrigens, während dieser Feierlichkeiten bei der großen Reliquienprozession fing der Fuldaer Dom Feuer. Da ist also einer der Türme ausgebrannt, die große Hosanna ist geschmolzen und so weiter. Das ist ein gigantisches Feuer gewesen. Die Feuerwehren bis von Frankfurt und von von Offenbach sind beigerufen worden und so weiter. Am Ende der großen Prozession hat damals dieser Dombrand in Fulda stattgefunden. Diese Tendenz hat natürlich, ja, die Erfahrungen des Nationalsozialismus haben ja solche, ja auch sicherlich ein Stück konfessionell geprägten Dinge in den Hintergrund treten lassen. Und nach dem Krieg, ja, war das nächste große Bonifatius-Jubiläum 1954. Jetzt geht man auf 54. Noch 1905 ging man auf 5. Immer von 7,55 gerechnet. 1954. Und jetzt kommt etwas völlig Neues auf. Wissen Sie, jetzt eigneten sich diese bisher geschilderten Bonifatius-Deutungen einfach nicht mehr für die Zeit. Die hätten nicht mehr in die Zeit gepasst. Aber was stand 1954 an? Die Vorlage lieferte Theodor Schiefer. Theodor Schiefer, vielleicht der bedeutendste Medievist der damaligen Zeit, also Mittelalterkundler. Er schrieb ein Buch, ich halte es immer noch für die beste Bonifatius-Biografie, die es gibt. Ich glaube, es ist unübertroffen. Er schrieb ein Buch in Vorbereitung auf dieses Jubiläum 1954, Winfried Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas. Jetzt kommt ein vollständig neuer Takt in die Geschichte hinein. Da ist jetzt nicht mehr von diesem deutschen, vorher dieser Gedanke der Apostel der Deutschen, das ging so weit, dass es in der Literatur heißt, er stammte von dem deutschen Stamm der Angelsachsen. Wenn man sagte, die sind ja mal also vom Festland da nach Britannien kommen. Also das ist jetzt vorbei. Jetzt kommt dieser Gedanke des christlichen Abendlandes. Winfried Bonifatius und die geistliche Grundlegung Europas. Das ist ein großartiger Entwurf, was der Theodor Schiefer da in seinem Werk geboten hat. Das ist auch vielfach wieder aufgelegt worden, auch neuerer Zeit wieder in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft dieses Werk. Ich denke nach wie vor, es ist das Beste, was hier über Bonifatius geschrieben worden ist. Und entsprechend fand 1954 dieses Jubiläum dann statt. Bonifatius, ein großer Europäer. Er kam aus England. Er durchschritt im Grunde Mitteleuropa. Er ging nach Italien. Er fußte gedanklich im Wissen der Antike. Er passte also in das Schema, das Leute wie Gaspari, Schumann, Adenauer von Europa entwickelten, vollständig als Idealfigur hinein. Und 1954 kommen jetzt zum ersten Mal auch wieder Bischöfe aus den bis dahin verfeindeten Kriegsländern und so weiter, aus Belgien, in Frankreich und so weiter, zusammen. Und bei dem großen Katholikentreffen in Fulda mit 300.000 Teilnehmern an einem Tag, hält Adenauer seine große Rede. Jetzt ist diese Vorstellung, Bonifatius, ein großer Europäer geboren, die Bonifatius-Deutung lange Zeit beherrscht, aber ergänzt wird auch da schon durch ein Motiv, nämlich dass der Gedanke Bonifatius als Missionar. Das hängt vor allen Dingen mit einem Orden zusammen, nämlich mit dem Benediktinerorden. Die Benediktiner waren ja an sich vom Wesen her keine Missionare. Der heilige Benedikt hat sowas in seiner Regel nicht vorgesehen. Und die klassischen Benediktiner, denken Sie Maria Laach und so weiter und so fort, die haben nie Mission betrieben. Da gab es aber einen Abzweig, das sogenannte Missionsbenediktinertum von St. Ottilien und Münster-Schwarzach und so weiter, die dann weltweit missionierten. Und der Benediktinerorden wollte die eigentlich überhaupt nicht als Benediktiner anerkennen, lange Zeit. Da gab es den Gedanken, die nennen wir Bonifatianer. Denn Bonifatius war Benediktiner oder ganz als Benediktiner, hat aber gleichzeitig missionarisch gewirkt. Also hier tauchen 1954 auch erstmals Missionsbischöfe und so weiter aus Afrika auf. Und nachdem dieser europäische Gedanke ja doch mit der Zeit auch vielleicht an Glanz verliert, wird dann in der letzten Zeit, das fängt schon bei uns in Fulda erkennbar, 1994 an, als Ratzinger diese große Rede hält in Fulda, eben dieser Gedanke in den Vordergrund gestellt, Bonifatius, Patron, ja nicht einfach der Weltmission, sondern bei uns immer mehr, das rückt immer mehr in den Vordergrund, der Neuevangelisierung Europas. Da kommen diese beiden Motive, Europa und Mission, sozusagen zusammen. Und wenn Sie die Predigten hören zu Bonifatius, die da gehalten werden, 34 Jahre habe ich sie gehört. 34 Jahre, immer Gastprediger. Ich könnte einen ganzen Abend nur, das ist hochinteressant und so weiter und so fort, darüber resonieren, was es da zu hören gab. Manchmal haben sich mir die Fußnägel zusammengezogen, was ich da alles also hören musste. Nicht wahr? Dann war sozusagen das Grundthema der letzten Jahre immer die Neuevangelisierung in Deutschland, in Europa. Dieser Exkurs über den Aufstieg, die Deutung des heiligen Bonifatius vom Klosterpatron zum eben europäischen, Vater und zur europäischen Gründergestalt und zum Patron einer Neuevangelisierung Europas, will ich nun in ganz kurzen Zügen ein, wie ich meine, historisches Profil entgegenstehen. Was können wir, und dann die Frage stellen, was bleibt für uns heute? Was können wir historisch nun wirklich verantwortlich? Denn alles das, was ich eben schilderte, sind ja Deutungen. Man sieht im Grunde, das ist aber nicht bei Bonifatius allein der Fall. Sie könnten das beim heiligen Martin genauso verfolgen. Sie können das bei Franziskus verfolgen, bei allen großen heiligen Gestalten. Jede Zeit entdeckt auch ein Stück den Heiligen, den sie finden möchte. Sie projiziert ihre Gedanken dort hinein. Wenn wir den historischen Befund nehmen, es kommt jetzt keine Lebensgeschichte des heiligen Bonifatius, so meine ich, müssen folgende Elemente als das eigentliche Profil, den kennen wir ja gut, den heiligen Bonifatius. Das ist ja unser großer Vorteil. Von vielen anderen, Martin von Tours besitzen wir auch eine Vita und so weiter, aber von vielen anderen Heiligen wissen haben wir nur Legenden von großen Gestalten. Aber bei Bonifatius ist das nicht so. Da, den kennen wir sehr gut historisch. Da gibt es Briefsammlungen, seine Dokumente. Also Bonifatius ist historisch gut greifbar, wissenschaftlich gut greifbar. Von eigenen Schriftstücken, von Dokumenten, die an ihn gerichtet worden sind, von Zeitzeugnissen aus der Umgebung. Also der ist sehr, sehr gut verortbar. Zu diesem Profil des Bonifatius gehört zunächst mal das, was die Hälfte seines Lebens ausmacht. Er ist ja als Kind Mönch geworden, als 5-6-Jähriger ist er Mönch geworden, und zwar in einer Kirche, die kulturell hochstehend war, die angelsächsische, führend eigentlich gewesen ist in der ganzen Welt und die eines vor allem hatte, von all den anderen damals im frühen Alter, im Mittelalter wachsenden und entstehenden, sich formenden Kirchen, war sie diejenige, die exklusive Verbindungen nach Rom hatte. Keine andere Kirche. Es gab ja überall schon Christentum, selbst auf dem Berg. Nicht? Bonifatius trifft ja schon fränkische Christen an, Besatzungsgestalten hier und so weiter und so fort, obwohl die Katten insgesamt noch wenig christlich erfasst gewesen sind. Aber die Nachbarn, Thüringer und so weiter, die waren schon längst christlich erfasst, die Franken und so weiter. Also keine andere Kirche war so Rom verbunden. Das hängt mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammen. Das müssen wir jetzt im Moment mal glauben, das würde zu lange dauern, diese Entstehungsgeschichte der angelsächsischen Kirche und der Papst Gregor dem Großen zu sagen. Aufs Engste, deswegen diese ständige Beziehung zu Petrus, diese Wallfahrten, diese Gänge, die nach Rom führten, aber auch eben die kulturellen Anbindungen. das Latein, die Benediktusregel, die altkirchlichen Normen. Nach More Romano, römisch, Kirche sollte leben, sollte organisiert sein wie die römische Kirche. Kirche war nur dort, wo es Bistümer gab und die Klöster dem unterstanden. Bei den Iren war das genau umgekehrt. Da unterstanden die Bischöfe, die waren nur Bedienstete der Äbte und der Klöster gewesen. Nicht wahr? Metropolitansitze, erst wenn ein Metropolit errichtet war, wir würden heute sagen ein Erzbischof, aber das ist nicht genau dasselbe, der das Pallium erhalten hatte vom Papst, erst dann war Kirche vollendet. Also vollständig eine Kirche More Romano, nach römischem Vorbild, die existierte so nördlich der Alpen nur auf der britannischen Insel. Und das war die Heimat des Bonifatius. Und Bonifatius hat dieses Denken und diese Kultur sogar noch deutlicher aufgenommen und deutlicher vertreten als andere. Es gab viele andere, die ähnlich also ausgerichtet waren, die dann auch dieses Motiv der Peregrinatio, der Wallfahrt, der Missionsfahrt aufs Festland also vornehmen. Willibrord zum Beispiel, der Echternach gründet und so weiter. Aber keiner hat das so exklusiv und so ausgesprochen, fast ängstlich. Bonifatius wird immer wieder nach Rom schreiben, wie geschieht das in Rom, wie muss man das machen, darf man dies, darf man jenes. Es sollte alles genauso geschehen wie in Rom. Er hieß ja Winfried mit Namen. Dass man in Rom einen, wenn man nach Rom kam, einen solchen römischen Namen bekam, war durchaus üblich. Willibrord hatte ihn auch bekommen. Der bekam den Namen Clemens. Aber der hat ihn selten geführt. Bonifatius führt ihn exklusiv. Also Sie können sagen, er ist ein typischer Vertreter dieser Rom ausgerichteten angelsächsischen Kirche, aber er ist es noch exzessiver und noch prägnanter als die anderen. Das muss man zunächst mal sehen. Das Zweite ist einmal Mission. Er hat in der Tat, wenn Sie bedenken, was war er in der Schule, im Kloster die ersten 40 Jahre, ich würde sagen, ein Lateinlehrer. Also er hat natürlich auch andere Dinge, aber im Grunde, das war Magister, Professor im Kloster und das war das war sein Alles. Deswegen, wenn da einer nicht richtig Latein konnte, er war sogar der Meinung, schauen Sie mal, später wird er Priester antreffen, da so irgendwelche Landpfarrer da in Bayern, die konnten nicht so richtig das Latein, die taufen in nomine patria, anstatt in nomine patris. Dann war er der Meinung, die Taufen müssen wiederholt werden. Also so, da gibt es einen Streit drüber und so weiter, wo selbst Rom dann sagt, nee, das braucht nicht und so weiter, da ist nicht der gute Wille etc. Also da war er sehr. Das war's. Aber er bricht dann eben auf und jetzt ist die Frage, wie ist das mit dem Missionar Bonifatius? Ja, er bricht auf und er war wohl zutiefst von dem Gedanken erfüllt, seine Stammesverwandten, als solche betrachtete er die Sachsen. Also nicht die Kaffeesachsen, sondern die Westfalen. Mit dem Evangelium zu beschenken, also zu missionieren. Das war aber nicht möglich. Die waren politisch nach wie vor, erst Karl der Große hat das Problem bekanntlich ziemlich unsanft gelöst. Und so sucht er einen Ausweg und sucht ein Territorium und wo findet er es? Bei den Fußkranken der Völkerwanderung, bei den Hessen, bei den Katten und den Thüringern. Die Thüringer waren aber schon stärker vom Christentum tangiert worden durch die Goten und so weiter und so fort. Auch hier hat es ja vielleicht iroschottische Durchmärsche gegeben und so weiter. Aber hier war noch weitgehend. Und er ist in dieser Phase tatsächlich Missionar. Also Bonifatius ist für einige Jahre, würde ich sagen, Missionar. Mindestens bis 722, 723. Aber diese Mission, ja, was ist es? Es ist die Mission, die nach dem Prinzip der Tabula Rasa, das heißt, Das Heidentum muss schlicht und einfach auch mit Unterstützung der politischen Kräfte ausgerottet werden. Denken Sie, Donaueiche. Die Donaueiche wird gefällt. Also das ist jetzt nicht ein langer Diskurs. Das ist jetzt nicht ein langer Diskurs gewesen. Zweitens, ich sage das mal, um nachher auch zu sagen, ja, wo können wir heute bei Bonifatius anknüpfen? Das müssen wir uns ja vorstellen. Also das Motiv der Tabula Rasa. Das Zweite, er berichtet ja schon kurz nach der Ankunft hier in Amöneburg dem Papst, den er 2 Jahre vorher besucht hatte, über die große Zahl von Neugetauften. Also das ist mal das Zweite. Er tauft, und zwar mit Unterstützung der politischen Kräfte, und es ist die Massentaufe. Glauben Sie nicht, da seien jetzt große katechetische Taufgespräche oder Erstkommunionunterricht oder was auch sonst auch immer, Konfirmationsunterricht stattgefunden. Das war ein politischer Akt und so weiter und so fort, momentane Geschehen. Und natürlich gründet er dann Zellen wie das Michaelskloster hier oder wie Ohrtruf oder Fritzlar und so weiter und so fort, die dann auch ein Stück der Christianisierung und der Inkulturation nachher betreiben können. Aber zunächst mal ist diese Mission doch etwas ganz anderes als das, was meinetwegen spätere Zeiten oder was wir damit verbinden. Das ist aber nur diese kurze Phase des Bonifatius, wo er Missionar ist. Das ist eine ganz kurze Zeit. Denn was geschieht dann? Bonifatius wird nach Bayern gerufen. Nirgendwo war er so erfolgreich wie in Bayern. Der bayerische Herzog hatte die Bemühung, eine eigene, möglichst von den Franken unabhängige, souveräne Kirche zu bauen. In Bayern war das Christentum ja schon lange zu Hause, aus römischer Zeit. Da waren die Goten durchgezogen. Also die Eroschotten hatten dort gegründet und so weiter und so fort. Also da gab es schon vielfältige, auch Klöster und so weiter. Aber das hatte einen ziemlich diffusen Charakter, offenen Charakter. Und man wollte jetzt eine eigenständige, und zwar mit Rom verbundene Kirche haben, auch um selbst die eigene Staatlichkeit und Souveränität zu stärken. Und jetzt ruft man Bonifatius als einen, ja was, nicht mehr Missionar, sondern Visitator. Und das betreibt er aufs Intensivste. Und er ist nirgendwo so erfolgreich gewesen. Was bedeutete Visitation? Das bedeutete zum Beispiel, die Lebensform der Kleriker intensiv auszurichten. Bonifatius war ein leidenschaftlicher Verteidiger und auch Durchsetzer der Zölibatsforderung. Das bedeutete, den Typ der Bischöfe, die es bis dahin gab, zu überprüfen und hören und staunen Sie, man stelle sich vor, so etwas hören heute, es gelang ihm, alle bayerischen Bischöfe mit einer Ausnahme, nämlich der von Passau, abzusetzen. Er setzt alle Bischöfe ab und ersetzt sie durch Bischöfe anderen Typs. Nur der von Passau konnte sich im Amt halten. Er hat auch einen seltsamen Namen, vielleicht griechischen Ursprungs, Wyphilo hieß er. Und der konnte nachweisen, er habe seine Bischofsweihe in Rom erhalten. Also der behauptet sich, alle anderen Bischöfe. Und er macht einen großen Plan, eine bayerische Kirche zu gründen mit einem Erzbistum und anderen Bistümern. Dies hatte es bisher nicht gegeben. Und er gründet jetzt das bayerische Erzbistum, das es bis 1806 blieb. Und viele denken, das war München und so weiter, aber Pustekuchen, das war das Erzbistum Salzburg. Das Erzbistum Salzburg war für ganz Bayern Erzbistum bis 1806. 1814 ist dann also ein neues München-Freising gegründet worden und dann also für das fränkische Bereich Bamberg dazu. Aber das ist ja nicht bayerisch damals gewesen zunächst, das ist ja erst 1814 dann zu Bayern gekommen. Also das gehört weiter dazu, dass er versucht, allen Mönchen eine Mönchsregel für eine Mönchsregel zu sorgen. Alle sollen nach der Regel des heiligen Benedikt leben. Die kirchlichen Ordnungen, ich sagte schon, des Lateins und so weiter, um nur so ein Beispiel zu nennen, er meint sogar, er treffe noch arianische Theologen an oder Priester, die also noch die arianische Irrlehre vertreten. Muss man nicht ganz ausschließen, denn die Goten, die da durchgezogen waren, waren ja Arianer und die hatten sich also dort niedergelassen. Er ist also in Bayern eigentlich das war mit Abstand die längste und erfolgreichste Zeit seines Wirkens. Aber das hat nichts mehr mit Mission zu tun, sondern das ist große Kirchenpolitik, Kirchenreform und Kirchengestaltung. Der Höhepunkt ist, dass er ein eigenes bonifazianisches Bistum gründet. Es gibt nur ein wirkliches Bistum, das Bonifatius gegründet hat. Die anderen besetzt er ja mit neuen Bischöfen. Die gab es ja schon. Welches ist das? Eichstätt. Eichstätt ist also das eigentliche Bistum. Und nun passiert etwas. Er denkt oder er sieht die Möglichkeit, das, was ihm in Bayern so erfolgreich geschah, auf das ganze Fränkische Reich zu übertragen. Das Fränkische Reich, das also, ja, man kann sagen, ganz Frankreich überfasste und mittlerweile durch die Dominanz über die Alemannen, über die Schwaben, über die Friesen, auch über die Hessen, mit Ausnahme der Sachsen, die noch also souverän waren, erfasste. Das hat erst Karl der Große abgerundet. In diesem Fränkischen Reich herrschte Karl Martell. Und Karl Martell war durchaus ein Förderer des Bonifatius, aber nur bis zu bestimmten Grenzen. Hatte ihm zum Beispiel nicht erlaubt, in seinem alten Missionsgebiet Hessen ein Bistum zu gründen. Er hat ja in der Möhneburg kein Bistum gegründet, sondern nur eine klösterliche Zelle. Das verweigerte Karl Martell. Denn es gab natürlich auch in diesem fränkischen Bereich schon Bischöfe. Und zwar Bischöfe alten Typs, die auf die Jagd gingen und die am Krieg teilnahmen und so weiter und so fort, die sich wie andere Adelige auch verhielten und die mit den fränkischen Potentaten aufs Engste verbunden gewesen sind und die dieses Wirken des Bonifatius in höchstem Maße und zunehmend kritisch betrachteten, die so gar viele Gegner, unter denen sehr, sehr viele Gegner waren. Der wichtigste Gegner war ein gewisser Milo, der Bischof von Trier, der entschiedenste Gegner des Bonifatius. Als Karl Martell stirbt, 741, sieht Bonifatius die Gelegenheit, sein bayerisches Programm auf den ganzen fränkischen Bereich auszuweiten. Das hängt damit zusammen, dass Karl Martell Söhne hatte, die schon in Saint-Denis erzogen worden waren im Geist der Angelsachsen und die kirchlich eine andere Position auch gegen Bonifatius hatten. Und diese Kreise hatten an Bonifatius durchaus ein besonderes Interesse. Nämlich, sie hatten das Interesse, einen stärkeren Kontakt mit Rom zu bekommen. Warum? Weil sie eigentlich keine Könige waren. Das Königsgeschlecht der Merowinger war dekadent geworden und war ausgestorben und abgesetzt worden. Und die Karolinger, so nennt man diese Gruppierung, Karl der Große wird aus ihnen stammen, waren Emporkömmlinge, die im Grunde die Königssalbung erstrebten. Und das war klar, kann nur eine geistliche Institution wie der Papst, der unter Umständen sogar das alte Kaisertum Roms des Kaisers Konstantin wieder erneuern kann. Das hat er ja im Zusammenhang mit Karl dem Großen gern. Jetzt kommt also 741 der Tod Karl Martells und jetzt geht Bonifatius zurück ins Frankenreich. Als erstes setzt er Bischöfe in seinem alten Missionsgebiet ein. Also Er gründet 3 Bistümer in seinem Missionsgebiet, wo er mal Missionar gewesen war, bei den Thüringern und Hessen. Er gründet das Bistum Würzburg. Würzburg war Südthüringen. Er gründet das Bistum Erfurt und er gründet das Bistum, das Hessenbistum, das aber nur einmal einen Bischof gehabt hat, weil es später von Mainz kassiert wurde, das Bistum Bürerburg bei Fritzlar. Dort saß der Bischof Witta, hieß er, von Bonifatius eingesetzt. Aber dann greift er aus. Er hält jetzt große Versammlungen, sogenannte deutsche Konzilien, die Concilia Germanica. Große Reichsversammlungen, bei denen das ganze Reformprogramm, Errichtung von Metropolitanverbänden, aber auch Dinge, die bis in die Einzelheiten, also bis in Details gingen, beschlossen werden, Verbote heidnischer Reste, also was, dass man kein Pferdefleisch essen darf und kein Hasenbraten und keine gegrillten Störche und so weiter, das waren Kultspeisen. Und am Storch wird es am deutlichsten. Der Storch heißt ja Adabar, der Seelenbringer. Ada ist die Seele, Bar ist das Wort für bringen, tragen. Der Storch, so waren die der Meinung, die haben auch gewusst, wo die kleinen Kinder herkommen, aber der Storch stichert im Wasser und bringt die Seelen zu den Neugeborenen. Der weiße Storch, der schwarze bringt die Seelen nach Walhall, die Seelen der Verstorbenen. Deswegen war der Storch so interessant und man verspeiste den bei kultischen Mahlzeiten und so weiter. Also solche Dinge wurden, das sind nur Nebensächlichkeiten. Nur Sie sehen, das Reformprogramm der Concilia Germaniae des Bonifatius reichte von der großen Kirchenorganisation, der Errichtung von Metropolitanverbänden, westlich und östlich des Rheins plante er, östlich des Rheins, einen großen Metropolitanverband mit Sitz in Köln und 3 westlich des Rheins auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs, bis hin zu solchen kleinen Details. Und er selbst hatte auch den Plan, selbst einen solchen Metropolitansitz einzunehmen, nämlich Köln. Er wollte jetzt endlich sesshaft werden als Bischof und den Metropolitansitz. Und jetzt passiert das Eigenartige, die Opposition im Frankenreich war mächtig. Diese Bischöfe, diese ganzen Kreise, die haben dieses Reformprogramm, das er vor allen Dingen mit Hilfe seiner Landsleute, die überall wirkten, formuliert hatte, keineswegs hingenommen. Und die Opposition gegen ihn, es heißt jetzt in den Quellen, sie sagen, er sei Ausländer, was wolle er denn überhaupt und so weiter und so fort. Es gibt dann Briefe nach Rom, in denen er sich aufs Intensivste beklagt und hauptsächlich sagt, meine Gegner sind immer die Bischöfe, die schon existieren. Es heißt sogar, dass man Mordpläne gegen ihn hat. Die karolingischen Herrscher unternahmen in diesem Moment nach dem Tod Karl Martells einen Feldzug gegen die Bayern. Damit war Bonifatius aus Bayern raus. Denn er war ja jetzt zu denen in der Hoffnung, das Programm im ganzen Frankenreich durchzusetzen, gegangen und galt nun für die Bayern als sozusagen Vertreter und geistlicher Anwalt ihrer Feinde. Das hat im Grunde sein bayerisches Wirken endgültig beendet. Aber auch im Frankenreich setzte es sich nicht so durch. Es gelang ihm nur, den Bischof von Mainz abzusetzen. Der hatte sich ganz furchtbar daneben benommen, selbst in einer Weise, die selbst in diesen Kreisen als nicht akzeptiert waren. Ich glaube, er hatte in einer Friedensverhandlung jemanden mit eigener Hand totgeschlagen oder so. Also was ganz Schlimmes und deswegen konnte man ihn verhandeln. Und so nimmt Bonifatius jetzt den Mainzer Bischofssitz für sich in Anspruch. Aber auch dieser andere Plan, Metropolitansitze zu gründen, geht nicht richtig voran. Zum Metropolitansitz gehörte dann, dass diese Metropoliten das sogenannte Pallium von Rom bekommen. Bonifatius vermittelte diese Pallien aus Rom. Und als sie da sind, nehmen die das nicht an. Die haben gemerkt, das ist vielleicht eine goldene Kette, an die wir gelegt werden. Also das Programm kommt ins Stocken. Das Programm kommt ins Stocken. Die Gegnerschaft wird stark und die fränkischen Karolinger, Pippin, der mittlerweile einen Sohn hat, Karl, das ist später Karl der Große, finden immer mehr Wege, selbstständig mit Rom zu korrespondieren. Benutzen also nicht mehr den Umweg über Bonifatius, der ja für den bayerischen Plan eigens nach Rom gereist war und wo man eine Synode für ihn abgehalten hat, um seine Kirchenpläne abzusegnen und so weiter, sondern sie nehmen immer mehr also die Dinge eigenständig wahr. Das ist die Situation, in der befinden wir uns am Ende dieser Konzilien und nennen wir ruhig ein Jahr 744. Bonifatius ist jetzt auch ein alter Herr. Er kann nicht mehr aufrecht gehen. Er hatte, also wir würden heute sagen, Osteoporose und solche Dinge. Er hatte Steinleiden und so weiter. Das wissen wir, weil wir das später untersucht haben. In den 60er Jahren konnten wir die Knochen und die Reste vollständig minutiös. Du hast es vielleicht noch erlebt, wenn ich über Bonifatius gelesen habe, kam doch immer Professor Reiter, hast du den mal erlebt? Der hatte diese Knöchelchen alle gezählt, ein Mediziner, und genau beschrieben. Und solange ich doziert habe und er lebte, kam er also immer und hat dann wunderbar verehrte Kommilitonen gesagt und hat also dann diese Befunde, was der Bonifatius sagt. Er konnte nicht mehr lesen. Also das Augenlicht war betroffen. Er musste sich also ganz auf seinen Sekretär Lullus, der ihn ziemlich manipuliert hat, der ja dann auch sein Nachfolger geworden ist als Bischof von Mainz und der auch dafür gesorgt hat, dass alles das, zum Beispiel dieses Gebiet hier und dieses Hessenbistum aufgelöst wurde und alles der Mainzer Kirche einverleibt wurde. Also das ist das Werk des Lullus gewesen, sonst hätten wir vielleicht noch heute einen Bischof von Bürerburg oder so. Also das sind nun diese Erfahrungen, die er da macht. Und in dieser Situation entscheidet er sich für einen Bischof ganz ungewöhnlich zu verfügen. Es soll ein Kloster geben, ja, wo mein Werk und mein Denken weitergeführt wird. Wo mein Plan, die Sachsen zu bekehren, später ausgehen soll. Das ist auch geschehen. Und wo ich mal mich erholen will und wo ich am Ende beerdigt sein will. Das ist die Geburtsstunde Fuldas in einem, er schreibt dann nach Rom, in einem von absoluter Weltferne, von allen Menschen unberührten, großen Wüsten, Waldgebiet und so weiter und so fort. Also so in einer Idylle beschreibt er das. Das ist mehr ein Topos. Es ist wahrscheinlich nicht genau geografisch, sondern mehr ein Topos. Da entscheidet er sich also für diese Gründung des Klosters Fulda. Und damit verschwindet er fast von der kirchlichen und geschichtlichen Bühne. 753 kommt der Papst Stephan II. Ins Frankenreich. Aus politischen Gründen. Die Langobarden bedrängten den Papst in Rom ungeheuerlich. Und der Papst macht nun eine Reise zu Pippin, um dort Verhandlungen zu führen. Bei der Gelegenheit ist zum ersten Mal die sogenannte konstantinische Schenkung vorgelegt worden. Also man hat gesagt, das sind die Langobarden rauben dem Papst das, was Kaiser Konstantin ihm übertragen hat und so weiter. Und der Papst bittet also Pippin, der das ja auch getan hat, und später Karl der Große, militärisch zu Hilfe zu kommen. Da war Bonifatius, der im Grunde der Architekt dieser Politik war, in der Nähe. Er lebt ja noch 700, aber er hat keinen Anteil an der ganzen Sache mehr gehabt. Er war wahrscheinlich nicht einmal beteiligt mehr und so weiter. Es sind also fast 10 Jahre, in denen er, ja, man kann fast sagen, er sagt das ja auch, sehr bedrängt war. Er sagt, voll großer Sorge, was wird aus meinen Landsleuten, wenn ich nicht mehr lebe? Alles solche Sorgen, die stehen alle in seinen Briefen, die bedrängen ihn. Und dann bricht er noch einmal ganz zum Schluss dahin auf, wo er zuallererst gelandet war, zu den Friesen. Und dort erleidet er nun diese Art des Todes. Diese Art des Todes, die den Blick auf Bonifatius vollständig verändert. Denn jetzt ist er nicht sozusagen ein alter, von der Geschichte auch jetzt ein Stück seit Jahren übergangener Bischof und Kirchenpolitiker und Missionar, was auch immer, sondern jetzt ist er ein Santo, ein Heiliger, ein Märtyrer. Und das, damit schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, ein letztes: Zugänge zum heiligen Bonifatius heute. Der historische Zugang, der wird immer bleiben, und die historischen Verdienste des Bonifatius, auch viele Dinge, von denen er glaubte, sie seien gescheitert. Er war zum Beispiel gegen Ende seines Lebens vollständig der Meinung, er sei gescheitert. Das stimmt nicht. Das hat sich verselbstständigt, und im Grunde hat die Geschichte ihm recht gegeben. Die Geschichte hat ihm recht gegeben. Der Episkopat wurde erneuert. Der Episkopat wurde erneuert, die Kirche wurde entsprechend ausgerichtet, ganz Europa und so weiter wurde im Grunde eine Kirche, wie sie sich Bonifatius gedacht hat. Also das muss man ganz klar sagen. Er hat das nicht mehr vermutet. Er hat eher vom Scheitern seines Planes gedacht. In diesen Jahren ist er, und das muss man nun wirklich sagen, jemand, der seine alte monastische, klösterliche Prägung vollständig durchgehalten hat. Also diese Grundüberzeugungen des heiligen Benedikt, der da sagt, niemals an der Barmherzigkeit Gottes oder an der Barmherzigkeit Jesu Christi irre werden, der da sagt, also was ist sozusagen eine entscheidende Größe, eine spirituelle Qualität, wenn man die Opropria des Lebens ertragen kann, wenn man also die Widerwärtigkeiten des Lebens ertragen kann, modern würde man fast sagen, die Frustrationstoleranz, also eine solche Persönlichkeit, die ja nun dieses unveränderliche Vertrauen in die Fügung Gottes, in das Getragensein von Gott, aber auch der Treue zu seinen Prinzipien und im Ertragen all dieser Widerwärtigkeiten der Opropria, das ist etwas Großes. Theodor Schiefer ist meines Erachtens der Erste, der das richtig gesehen hat in seinem Buch. Wenn wir jetzt die abschließende Frage stellen, ja, der Zugang zum heiligen Bonifatius bis hin über konfessionelle Grenzen, so werden wir doch, meine ich, wenn wir ehrlich sind, zunächst mal eigentlich ernüchternd sagen müssen, die historische Gestalt steht außer Frage. So werden wir doch sagen müssen, Bonifatius als Missionar, das wird eben heute gerne, das passt in die Zeit zu sagen, der Vater der Neuevangelisierung, und wir müssen auch missionieren. Aber seien wir ehrlich, ein missionarisches Wirken wie Bonifatius, ich glaube, es käme niemand heute auf die Idee zu sagen, mithilfe politischer Kräfte führen wir sozusagen also Massentaufen ohne vorherige Katechese und so weiter. Also der Typus der Mission ist etwas so Zeitgebundenes, dass ich meine und immer sage, seid vorsichtig, den heiligen Bonifatius hier vorschnell zum Patron der Neuevangelisierung zu machen. Das Kirchenbild, der Typus seiner Kirchenvorstellung, diese, sagen wir, doch sehr dezidierte Ausrichtung auf die petrinische römische Kirche, More Romano. Alles muss More Romano bis zum Buchstaben geschehen, ist sicherlich auch etwas, was in der Zugangsweise für viele heute meinetwegen auch in einem überkonfessionellen Dialog nicht leicht also zu verdauen ist. Auch da wird man also sagen müssen, das ist ebenfalls etwas, was leichter in katholische Festivität hineinpasst. Und denken Sie, das Reformprogramm Also wir haben zwar jetzt da auch erlebt, dass also in Köln eine Visitation durchgeführt wurde und da kamen zwei Kardinäle und da geht er jetzt 6 Monate in Erholung oder ich weiß nicht, was das ist. Aber stellen Sie sich mal vor, da käme so ein Visitator und sagt, wir setzen erstmal alle deutschen Bischöfe ab und gucken mal, wie es weitergeht. Das ist auch ein Reformprogramm, das wir uns schwer vorstellen können. Sie merken, dass von dem historischen Befund her, von der historischen Bedeutung ist Bonifatius zweifellos einer, der die Weichen mitgestellt hat, ein Architekt des Abendlandes, der das, was Karl der Große sein wird, wesentlich mit befördert hat. Aber ein Zugang nun heute, ja, für uns in einer geistlichen Sinn, an der man sich so ausrichten kann, das ist durchaus schwierig. Ich habe oft gesagt, dass selbst im Fuldaer Land eigentlich die Heiligen, die dort verehrt werden, ganz andere sind. Der heilige Wendelin und der heilige Antonius und der heilige Blasius und wer da so in Frage kommt. Ja, die sind den Leuten nahe. Nicht Halsschmerzen kriegt man, da muss man den heiligen Blasius haben. Und das Geldbeutel verliert man, dann braucht man den heiligen Antonius. Und die Viecher müssen gesund bleiben, da braucht man den heiligen Wendelin. Aber den heiligen Bonifatius, manchmal habe ich launig zu Erzbischof Düber gesagt, für dich ist das ein Heiliger, der ist ein Kirchenpolitiker gewesen und so weiter und so fort. Aber seien Sie ehrlich, für uns hier, ich habe dann mal vor vielen Jahren in einem Predigtwerk, da musste ich also einen Predigtentwurf zum heiligen Bonifatius liefern, das ist gedruckt in einem Buch, da habe ich gesagt, ja, aber wenn wir das, wir feiern ihn ja und so weiter und so fort, vielleicht machen wir ihn zum Patron derjenigen, die große Schwierigkeiten, ja, die selbst solche Erfahrungen wie ins Abseits zu geraten, in großer Glaubenstreue, so für Pensionäre und so weiter, die sagen, mich hat die Welt vergessen oder die also sagen, Wie schlimm ist das alles oder es ist doch nichts geworden oder vieles war vergeblich. All diese Erfahrungen, die es ja ergibt, das sind die letzten 10 Jahre des Bonifatius gewesen, in denen eigentlich etwas aufschimmert, was sein geistliches Profil war. Dass er als Mönch, als geistlicher Mensch, geprägt durch seine Erfahrung in den heimatlichen Klöstern doch gewonnen hat und was ihm dann also nicht nur fähig gemacht hat, diese schweren Jahre also zu durchstehen, sondern auch in diesen schweren Jahren in seinem Gottesverhältnis und in seinem Glaubensverständnis in keiner Weise irgendwie irre zu werden. Da scheint mir am ehesten, und das ist etwas, was überhaupt nicht konfessionell also trennend sein könnte, sondern wo jeder also gleichermaßen sich wiederfinden kann und auch herausgefordert ist ja heute. Und wir leben ja in einer Zeit, in der so viele sagen, ja, es ist ja alles so schrecklich und es ist alles weniger und wir sind noch das fürchterliche Wörtchen noch, gell? Noch gehen 10% Leute in die Kirche und noch gibt es 5 Priester und so weiter. Also dieses schlimme Wörtchen noch, das ist ja doch furchtbar. Wir sind ja da irgendwo kollektiv in einer Situation wie der heilige Bonifatius in den letzten 10 Jahren. Da wird er plötzlich ganz menschlich und ganz geistlich und da wird er plötzlich also spirituell. Und vielleicht brauchen wir ihn da am allermeisten. Schönen Dank für Ihr Zuhören. Thank you.